Hallo, hier ist Kaiser Rabi, euer lakonisch-elegant Ferienbetreuer. Julius, Elena, Emily und Christine sind im Urlaub. Ich habe sturmfrei. Das freut mich total, denn jetzt kann ich so ein bisschen auch mal die Füße hochlegen und machen, worauf ich Lust habe. Und ich habe überlegt, wir machen zusammen eine kleine Sommerserie. Wir stellen einfach Fragen, die wir schon immer mal stellen wollten. Und für die erste Ausgabe dieser Sommerserie bin ich an einen Ort gegangen, der eigentlich für einen Podcast jetzt erstmal nicht so typisch ist.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Was wir immer schon mal fragen wollten. Die Sommerserie.
Hi, ich hätte gern einen Chai Latte.
Chai Latte, hast du einen Tisch
zufällig? Auch die 13. Und mit Hafermilch bitte.
Ja, also.
Genau, ich bin heute in ein Café gegangen, um hier zu arbeiten. Um mich herum sitzen jede Menge Leute an ihren Laptops oder lesen Bücher. Es sieht fast ein bisschen aus wie in der Bibliothek, muss ich sagen. Nur hipper und es gibt besseren Kaffee. Und wenn ich ehrlich bin, dann sehen diese Cafés, in die ich recht häufig tatsächlich gehe zum Lesen oder Arbeiten, sich immer recht ähnlich. Die Lampen sind meistens nackte Glühbirnen, die Möbel sind entweder aus Multiplexplatten oder gebraucht gekauft. Espresso gibt's meistens in kleinen Gläschen statt in kleinen Tässchen. Und dann ist da die Karte. Statt Filterkaffee gibt's ein Batch Brew, Flat White steht auf der Karte, Matcha Latte, Espresso Tonic manchmal auch. Vielleicht auch Affogato, also so geiler Espresso. So mit Vanilleeis, den ich im Sommer besonders gerne trinke. Aber es ist halt überall dieselbe Karte, egal wo auf der Welt man in so einen Café geht. Und dass das so ist, das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch dem Journalisten Kyle Chaker vom New Yorker. Aber statt einfach nur Flat White trinkend im Internet zu surfen, hat er sich richtig viele Gedanken gemacht, warum das so ist und für welche gesellschaftlichen Prozesse das Ganze stehen könnte. Seine Hypothese ist, dass Instagram und generell Algorithmen daran schuld sind, dass Cafés alle gleich aussehen. Kyle hat darüber auch ein Buch geschrieben, das hat den Titel Filter World – How Algorithms Flattened Culture. Auf Deutsch ist es leider noch nicht erschienen, aber wie genau Algorithmen Kultur verflachen und warum Cafés dafür offenbar so ein gutes Beispiel sind, das wollte ich trotzdem mit ihm besprechen. Deshalb haben wir uns für ein Interview verabredet. Kyle lebt und arbeitet in New York und ich durfte leider nicht hinfliegen. Wir haben uns einfach übers Internet zum Interview verabredet. Ich saß gemütlich im Studio in Berlin und Kyle in einem Haus in den USA, das nebenbei auch gerade renoviert wurde, was ein bisschen ulkig war. Für euch haben wir das Gespräch übersetzt und das kommt jetzt. Hi Kyle, thanks for coming on the show.
Thank you for having me.
So bevor wir gleich besprechen, was Algorithmen für unsere Kultur bedeuten, vielleicht kannst du erstmal für Anfänger erklären, wie Algorithmen eigentlich funktionieren.
Algorithms actually work.
Yeah, an algorithm, just in a literal definition, is an equation. So it's
Also ein Algorithmus ist erstmal nichts anderes als eine mathematische Gleichung, die die Lösung für eine Aufgabe sucht. Aber in unserem Social-Media-Zeitalter haben wir Algorithmen im Prinzip als Gleichung definiert, die bestimmen, welcher Content uns erreicht. Also praktisch die Gleichung, die diktiert, was unser Facebook-Feed, unsere Netflix-Homepage oder unsere Spotify-Playlist anzeigt.
And it basically takes in tons of data, both from your own actions.
Dafür nimmt der Algorithmus jede Menge Daten, sowohl von unseren Aktionen als auch von allen anderen auf der Plattform. Die mischt er durch und nutzt dafür eine bestimmte Gleichung mit ganz spezifischen Variablen. Und so errechnet er, mit welchem Content du wahrscheinlich am ehesten interagieren wirst.
Content you are most likely to engage with specifically.
It's really interesting because it seems like something that is bound to stay online, but I started the episode out in my favorite cafe and then I remember.
Das ist sehr interessant, weil es erstmal nach was klingt, was online bleibt. Ich habe diese Folge ja in meinem Lieblingscafé angefangen und habe mich daran erinnert, dass du in deinem Buch Filter World ja auch schreibst, dass die Algorithmen bestimmen, wie Cafés in der echten Welt aussehen. Wie funktioniert das?
Yeah, I think it's kind of a new phenomenon. Like in the early days of the internet, like say the late 90s and 2000s.
Nun, ich glaube, das ist ein recht neues Phänomen. In den späten 90ern und Anfang der Nullerjahre schien es ja so, als wäre das Internet vor allem erst einmal ein virtueller Ort. Man war einfach online und nur online. Was im Internet passiert ist, schwappte nicht unbedingt über in die reale Welt. Aber in den 10er Jahren, die auch die Ära war, in der Algorithmen sich sich weiter verbreitet haben, haben unsere digitalen Plattformen angefangen, die physische Realität weiter zu beeinflussen. Das geschah mit Plattformen wie Instagram, Google Maps oder Airbnb. Und sogar WeWork und dem Aufkommen von Coworking Spaces.
So I think what's happening now is that algorithmic recommendations through apps like Instagram or Yelp or Google Maps are kind of influencing what places we patronize.
Ich glaube, dass algorithmische Empfehlungen über Apps wie Instagram, Yelp oder Google Maps beeinflussen, welche Orte wir besuchen. Wenn man in der Stadt unterwegs ist zum Beispiel, ich spreche da aus Erfahrung, dann öffne ich einfach Google Maps und schaue nach, welche Cafés am besten bewertet sind, welche Fotos gut aussehen oder ich schaue mir die Speisekarte eines Restaurants vorab an. Und diese Daten, diese digitale Erfahrung formt dann die Orte, die ich am Ende besuche.
Algorithmic recommendations have produced this kind of generic coffee shop that you can find anywhere in the world. And they all kind of look the same.
Im Buch vertrete ich die Theorie, dass algorithmische Empfehlungen diese 0815-Cafés erschaffen haben, die man überall auf der Welt findet. Die Ästhetik ist ein bisschen minimalistisch, ein bisschen mid-century modern. Es gibt Second-Hand-Möbel und Pendelleuchten mit nackten Glühbirnen. Die Tassen sind aus Keramik, handgemacht. Es gibt Cappuccinos mit Latte-Art. Vielleicht noch Sukkulenten in kleinen Vasen. Immer mehr Leute haben sich an diese Art von Cafés gewöhnt und finden sie schön, weil die Algorithmen unseren Geschmack so tiefgreifend verändern.
Wie machen Sie das?
Das hat ein bisschen was von einem Henne-Ei-Problem. Ich denke, dass die Algorithmen unseren Geschmack formen, weil so viel unserer Aufmerksamkeit auf diese algorithmischen Feeds geleitet wird. Also, wir konsumieren jede Menge Kultur über diese Feeds. Wie die digitalen Plattformen funktionieren, bestimmt deshalb, wem oder was wir Aufmerksamkeit schenken. Und der einzige Zweck eines solchen Empfehlungsalgorithmus ist, wie ja schon gesagt, Inhalte zu zeigen, mit denen man sich wahrscheinlich beschäftigen wird. Also er sagt vorher, was uns gefallen wird. Das ist die ganze Marketingbotschaft dieser Algorithmen, dass sie einem mehr von dem zeigen, was einem bereits gefällt. Aber mein Bauchgefühl und auch meine Recherchen für das Buch sagen, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie gezeigt bekommen, was ihnen gefällt. Sie haben eher das Gefühl, dass das, was sie mögen, vom Algorithmus für sie geformt wurde. Also ihr Geschmack und ihr Blick auf die Kultur wird von den Algorithmen tatsächlich eher eingeschränkt und nicht erweitert.
Ja, ich glaube auch, dass das ein Gefühl ist, das viele Menschen haben. Dass die Dinge nicht mehr wirklich authentisch sind, sondern auf die Bedürfnisse von Instagram zugeschnitten sind. Du hast Google Maps erwähnt, TikTok ist auch gerade ein großes Thema. Aber ich frage mich, wie weiß der Algorithmus denn, dass dieses oder jenes Café eins sein könnte, das den Leuten gefällt?
Could be something that people like. Yeah, it's a good question. I feel like it goes in two directions, kind of. Like, algorithmic recommendations are pointing us toward places that suit our tastes.
Die Empfehlungen der Algorithmen zeigen uns Orte, die tatsächlich zu unserem Geschmack passen. Eine Reflexion unserer Aufmerksamkeitsmuster sozusagen. Also, je nachdem, welche Restaurants ich anklicke, je nachdem, von wo ich auf Instagram poste, zeigt mir der Algorithmus Cafés, die dazu passen. Auf der anderen Seite passen Cafés und Restaurants auch ihr Design an. Was steht auf der Karte, was im Netz funktioniert. Ich glaube, das konnte man in den Food-Trends der 10er-Jahre beobachten, als es einen Haufen Instagram-Restaurants gab, bei denen es scheinbar nur darum ging, Gerichte zu bestellen, die möglichst dramatisch aussehen, aber schrecklich schmeckten.
This very dramatic dish that looked amazing visually and might taste horrible. But the point was just to
es ging nur darum, ein Foto zu machen und auf Instagram zu stellen. Also ich denke, da ist was mit den Anreizen durcheinander gekommen. Es geht für Restaurants und Cafés darum, zuerst online erfolgreich zu sein, statt in der realen Welt.
Yeah, speaking of dramatic.
Stichwort dramatische Gerichte. Ich erinnere mich an diese Restaurants hier in Deutschland, bei denen man Donuts und Waffeln bestellen konnte, mit riesigen Bergen von Schlagsahne und Zuckerstreuseln und Schokolade. Ich fand das immer irgendwie abstoßend, so viel Zucker auf einem Haufen.
Right, it's not about the taste. Like, it's not about the eating experience. It's about the visual.
Aber es geht ja nicht um den Geschmack. Es geht nicht darum, das zu essen. Es geht um die visuelle Erfahrung. Und ich glaube, das lässt sich in viele andere kulturelle Bereiche verfolgen. Zum Beispiel die Einrichtung von Cafés oder minimalistische Einrichtung, die sich gut fotografieren lässt, aber in der man nicht gerne lebt. Bis hin zur Mode, die immer ausufernder und unbequemer wird.
Elaborate and uncomfortable.
Yeah, but I was thinking about, like, you said it's not about the...
Ja, ich musste daran denken, dass du eben meintest, es gehe nicht darum, das Essen zu essen, sondern es zu fotografieren. Mir scheint das wie schlechter Geschmack.
To me, it also seems like kind of bad taste. So, I was wondering, you said it was kind of shaping tastes, the algorithms were shaping tastes.
Du hast gesagt, Algorithmen bestimmen unseren Geschmack, beziehungsweise ja auch, was hip ist. Aber es scheint dann irgendwie der Punkt erreicht, an dem etwas geschmacklos wird. Lässt sich das irgendwie vorhersagen?
Yeah.
Is there kind
that
of a
really
predictor for that?
Well, I think, I mean, to me, culture works on this continuum from like niche to mainstream, maybe.
Für mich funktioniert Kultur auf diesem Kontinuum von Nische zu Mainstream. Also etwas fängt als Nischenphänomen an und ist spannend, weil es innovativ und anders ist. Und dann wird das Phänomen mehr und mehr Mainstream, bis zu dem Punkt, an dem es eben nicht mehr einzigartig und innovativ ist, sondern fester Bestandteil der kulturellen Landschaft wird. Ich glaube, Empfehlungsalgorithmen haben diese Prozesse deutlich beschleunigt. Also eine kleine ästhetische Arbeit oder ein Punkt auf einer Speisekarte kann über so eine algorithmische Plattform wahnsinnig schnell viral gehen. An einem Tag oder in einer Woche auf TikTok hunderte Millionen Views ansammeln, nur wegen des Algorithmus. Ich denke, dass wir etwas als geschmacklos empfinden, wenn es vielleicht zu mainstreamig oder zu universell wird.
We perceive something as tasteless when it becomes too mainstream, maybe, or too universal.
Oder vielleicht auch zu übertrieben.
Yes, I think there's another factor.
Ja, und ich glaube, es gibt noch einen Faktor. Wenn ein Ort, an dem man sich befindet, zu sehr so wirkt, als sei er auf die digitale Welt angepasst, man sieht einfach, dass er sich zu sehr bemüht, Instagrammy zu sein oder Aufmerksamkeit auf TikTok zu bekommen. Und dann lehnen wir ihn schon fast reflexhaft ab.
Cultivate TikTok attention and thus we kind of reflexively dislike it.
You said these like algorithms speed up.
Du hast vorhin gesagt, dass Algorithmen die Bewegung aus der Nische in den Mainstream beschleunigen. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Internet-Fame-Zyklus. Erst geht eine willkürliche Person mit einem Video viral und zwei Tage später stellt dann das ganze Internet fest, dass diese Person eigentlich in Anführungszeichen problematisch ist. Und ich habe den Eindruck, dass das ein ähnlicher Mechanismus ist wie das, was du beschrieben hast.
Problematic in inverted quotes. Do you think that's a similar mechanism behind these two trajectories?
Yeah, that's the milkshake duck problem of the internet. Everyone.
Ja, das ist das Milkshake Duck Problem. Jeder mag dieses süße, neue, virale Phänomen. Und dann finden sie heraus, dass es eigentlich problematisch ist. Das ist einfach ein Mechanismus, wenn etwas übermäßig präsent ist, dass dann immer noch mehr Content daraus produziert werden muss. Wenn man dann jemanden hat, der viral geht, die Internetfigur des Tages sozusagen, dann klingt sich online jeder sofort in die Debatte um diese Figur oder Person mit ein. Die Menschen produzieren ihre eigenen Spin-offs, ihre eigenen Memes, weil sie was von der Aufmerksamkeit abhaben wollen.
Spin-off narratives about it, because they want to get in on the viral attention and the promotion that it gets in feeds. And I think that just leads to, I don't know, this issue that everything has to mean everything, like...
Ich glaube, das führt dazu, dass alles so mit Bedeutung aufgeladen wird. Also dieses virale Phänomen kann nicht einfach nur witzig sein. Es wird zum politischen Symbol erklärt oder zum sozialen Kommentar auf irgendwas. Und das macht die Menschen dann auch zu Zielscheiben wegen irgendwas, was sie mal in ihrem Leben gemacht haben. Wenn man einmal ein ganz bestimmtes Level an Aufmerksamkeit erreicht hat, dann wird einem die ganze Existenz auseinandergenommen. Für solche Gruppen wie Politiker finde ich das in Ordnung. Hier in den USA machen wir diesen viralen Zyklus gerade mit einer Frau durch, die im Prinzip in einem Interview einen Sexwitz gemacht hat. Und jetzt hat sie einen Deal für eine Reality-Show bekommen und eine Dokumentation. Politiker reden über sie, aber das ist alles so ohne Kontext und Bedeutung.
Decontextualized and meaningless.
Can you explain a little bit? Kannst du kurz erklären, was da passiert ist? Ich habe noch nie davon gehört.
Because I haven't heard of it.
Oh, it's so bad. as far as I understand it, because I haven't really kept up fully.
Soweit ich es mitbekommen habe, nennt sich der Witz das Hock Twach Girl. Sie beschreibt da eine spezielle Oralsex-Praktik.
I'm not sure how explicit to be. And this is just, you know, a clip from some, I don't know.
Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich ins Detail gehen soll. Das ist ein TikTok-Clip, der viral gegangen ist. Und Leute haben jetzt rausgefunden, wo sie her ist, welchen Hintergrund sie hat. Naja, sie haben sie gefragt, ob Trump wiedergewählt werden sollte.
Oh, wow. Because she started
Und weil sie die ganze Aufmerksamkeit bekommen hat, ist sie jetzt eben so ein universeller Inhalt geworden. Und wenn man selbst online Aufmerksamkeit bekommen will, dann muss man eben dieses Narrativ des Hock-Twa-Girls bedienen. Ich finde, das ist ein perfektes Beispiel für die perversen Anreize der algorithmischen Feeds. Sie tragen einfach nichts dazu bei, dass irgendwo Bedeutung geschaffen wird, sondern sie fördern eine sinnlose Universalität. Es ist ein Wettlauf nach unten. Im Grunde geht es darum, aus einer beliebigen Sache so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu quetschen.
It's a race to the bottom, essentially, to wring every piece of attention out of one random thing as possible.
But it seems like something that the media is also very good. Mir scheint, als seien die Medien auch sehr gut darin, dieses Spiel zu spielen. Also jedes virale Phänomen wird dann mit hunderten von Meinungsstücken und Analysen bedacht. Also sind wir als etablierte Medien vielleicht die Pioniere dieses Spiels?
Hot takes and opinion pieces.
Yes, yeah.
So are the media the pioneers of that game? How would you see their role in all of that?
That is a good question. I think in some ways now we're all the media, like everyone posting online.
Ich glaube, auf gewisse Weise sind wir heute alle die Medien. Jeder, der online postet, gehört zu den Medien. Aber noch vor ein paar Jahrzehnten, in den 70ern oder 80ern, waren es die etablierten Medien, die diese Art von Narrativen über Leute aufgebaut haben, Phänomene zu Stories gemacht haben. Mir scheint das jetzt einfach eine sehr beschleunigte Version davon zu sein, bei der jeder online mitmacht.
But at the same time, the Internet, particularly in the US, has.
Gleichzeitig hat das Internet auch die Geschäftsmodelle der Medienunternehmen untergraben, insbesondere in den USA. Wenn sie überleben wollen, müssen die alten Medien und die News-Webseiten also dieses Spiel um den kleinsten gemeinsamen Nenner mitspielen. Ich denke also, dass das Ökosystem des Internets und das Fehlen nachhaltiger Einnahmequellen mitverantwortlich dafür sind, dass alles so, ich weiß nicht, wie anspruchslos geworden ist.
Ich will nochmal zurück auf die Filterworld kommen und da aus einem anderen Winkel drauf blicken, nämlich aus dem der Konsumenten. Ich habe neulich darüber nachgedacht, wie sich mein Verhältnis zu Likes verändert hat, die ja eine wichtige Rolle darin spielen, wie Algorithmen Feeds auf uns zuschneiden.
My relationship to likes, which are an essential part in tailoring what the algorithm shows us and seem like the only way that I as a, say, Instagram user or whatever have a certain degree of control.
Als Instagram-Nutzer schien es lange der einzige Weg zu sein, zumindest ein bisschen Kontrolle darüber auszuüben, was man in der App sieht. Ich fand das sehr interessant, weil Likes früher eben die Bedeutung hatten, dass man einer Person sagt, hey, ich mag, was du machst. Und heute ist es nur noch so, ja, ich like das Video, damit TikTok mir mehr Videos von Leuten zeigt, die zu Charlie XCX tanzen.
Dancing to, I don't know. Charlie XCX new album, for example.
I mean, I think the like is kind of like the unit of the internet or the currency of the internet. And it's one of the few ways.
Ja, und trotzdem würde ich sagen, dass Likes immer noch die Währung des Internets sind. Und eben eine der wenigen Möglichkeiten, dem Algorithmus zu signalisieren, was wir wirklich mögen. Like, also mögen. Das ist so ein banales Wort. Wir signalisieren unsere Aufmerksamkeit, indem wir Like drücken. Likes waren lange sowas wie der Treibstoff für Algorithmen. Aber bei TikTok muss man gar nichts mehr liken. Man muss keinen Button mehr drücken. Man muss nur lang genug bei einem Video bleiben, nicht weiter scrollen oder sich ein Profil ansehen. Ich habe den Eindruck, dass Likes verschwunden sind oder ihren Stellenwert eingebüßt haben. Jetzt, wo es totale Überwachung der Aufmerksamkeit in jeder Ecke des Internets gibt.
Yeah, but it seems like, yeah, sort of the value of the like has decreased to stay in that. Aber ja, der Wert der Likes ist gesunken, um mal in dieser Währungsmetapher zu bleiben.
Though it's funny, like each new platform works differently. Like I think on Substack.
Wobei es interessant ist, jede neue Plattform funktioniert anders. Auf Substack oder bei E-Mail-Newslettern bedeuten Likes zum Beispiel ein bisschen mehr. Es ist schon komisch, welchen Reaktionen auf den Plattformen welche Bedeutung zukommt. Auf TikTok ist wichtig, sich das Video anzusehen. Auf Twitter X ist der Like-Button wichtig. Auf Substack sind es die Kommentare, die zeigen, dass man aufmerksam ist, weil es da nicht so viele Likes gibt.
But it still seems like the like button or the deflation of of the like currency is sort of.
Aber der Wertverlust der Likes trägt ja dann auch wieder dazu bei, dass wir als Nutzer ein Stück Handlungsmacht einbüßen.
For sure, I think so. I
mean, ja, absolut. Eines der größten Probleme, die mir beim Schreiben meines Buchs begegnet sind, und das hatte ich zu Beginn nicht erwartet, war, wie wenig Handlungsmacht wir eigentlich angesichts der Empfehlungsalgorithmen haben. Wir können ihnen nicht sagen, wie wir über ihre Empfehlungen denken. Wir können nicht verändern, wie der Feed funktioniert. Wir können nur darauf reagieren, wie der Feed designed ist. Und ich glaube, dass das ein riesiges Problem ist. Das ist zum Großteil der Grund, warum wir als Nutzer und Konsumenten so passiv sind, weil wir eigentlich überhaupt nichts machen dürfen. Die Funktionsweise unserer Technologie erlaubt es uns nicht, uns selbst auszudrücken.
Yeah, I remember having like this option on Instagram of saying.
Ich erinnere mich daran, dass es auf Instagram diese Option gab, bei den Empfehlungen anzugeben, dass einen ein Post nicht interessiert. Aber das brachte gar nichts. Ich habe 2 Tage später dieselben Memes wieder gesehen. Ich frage mich, sind diese Algorithmen einfach nur dumm oder sehr hartnäckig?
So, I was wondering, are these algorithms just dumb or very insistent?
Yeah, I mean, I think they're very insistent. Insistent's a good word.
Ja, ich glaube, die sind sehr hartnäckig. Das ist ein gutes Wort. Ich glaube auch, dass die Botschaft, mit der sie vermarktet werden, falsch ist. Dass sie uns zeigen, was uns gefällt. Sie sind vor allem als Anreiz für Werbetreibende gedacht. Das sind deren tatsächliche Endnutzer, also die Werbekunden. Die interessiert nicht, ob du das siehst, was dir gefällt. Die interessiert nur, ob du auch wirklich aufmerksam bist. Deshalb wird so ein Nicht-interessiert-Button auf Instagram auch nicht viel bringen. Weil das bedeutet, dass man weniger Werbung sieht.
That would mean you see less advertising or, you know, you're getting targeted for fewer things.
So then the million
dollar. Dann jetzt die 1-Million-Dollar-Frage: Wie kommen wir da raus? Wie finden wir den Ausgang aus der Filter-World?
Of filter world.
I think the ideal solution would be much more government regulation, and I think the European Union is.
Ideal wäre mehr staatliche Regulierung, und ich denke, die Europäische Union ist auf diesem Gebiet wirklich auf dem Vormarsch, wenn es darum geht, unsere Rechte an unseren persönlichen Daten zu regeln und Opt-in-Mechanismen für Tracking zu schaffen. Kann sein, dass das auch nicht viel bringt, aber es ist immerhin etwas.
I think the Digital Services Act, I think, is the latest iteration of these. Like a new regulation.
Das neueste Regelpaket der EU, der Digital Service Act, hat ja spezifisch diese Vorgabe, dass man den algorithmischen Feed abschalten können muss. Und das finde ich wirklich eine gute Idee. Das wäre eine tolle Option für uns alle, einfach die Empfehlungen abschalten zu können und endlich wieder ein chronologisch sortiertes Internet vor sich zu haben. Aber ich denke auch, dass wir selbst mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen müssen und unsere Aufmerksamkeit nicht mehr diesen Plattformen schenken sollten, sondern lieber nachhaltigeren Plattformen.
I think we all have to take a little more responsibility for ourselves and remove our attention from these algorithmic platforms and choose to exist or use our attention on more sustainable platforms. So in the book I write a bit about.
Im Buch schreibe ich ein bisschen über unabhängigere Plattformen wie Patreon oder Substack, die einfach eine bessere Beziehung zwischen Creator und Konsument bieten und die weniger von Empfehlungsalgorithmen bestimmt werden.
So one thing that you wrote about in the book extensively was the eine Sache, über die du ausführlich geschrieben hast, war die Wiederentdeckung der persönlichen Empfehlungen. Welche Rolle könnte das spielen? Vor allem, wie würde das in einer Gesellschaft wie der unseren funktionieren, in der wir im Grunde ja alles auf Online-Dienste auslagern?
We basically get anything from online services.
Yeah, I think we've given over responsibility for like cultural recommendations to digital platforms, which I think is too bad.
Nun ja, ich glaube, wir haben die Verantwortung für kulturelle Empfehlungen an digitale Plattformen abgegeben, was ich sehr schade finde. Die Algorithmen sagen uns, was wir konsumieren sollen. Ich glaube, wir müssen uns wieder auf Empfehlungen von Mensch zu Mensch besinnen. Seinen Freunden einfach erzählen, welche Musik man gerade toll findet oder welche Show oder Website gerade spannend ist. Aber wir haben diese direkte Weitergabe von Kultur einfach verloren, weil wir so passiv geworden sind. Deshalb denke ich, dass es eine gute Praxis ist, Empfehlungen auszusprechen, um der Filter-World zu entkommen oder einfach unseren persönlichen Geschmack wiederzufinden.
So I think a good practice to help getting out of filter worlds or just help, you know, reclaiming our personal tastes is just to make those recommendations. I'm not sure what form is ideal, like
ich bin mir nur nicht sicher, in welcher Form, ob per Mail oder langer Instagram-DM, aber ich glaube, alles ist besser, als stumpf dem TikTok-Feed zu folgen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Gleichzeitig finde ich es aber spannend, dass diese Empfehlungsalgorithmen am Anfang ja gerade deshalb so spannend waren, zumindest für mich, weil sie mir eben Dinge empfohlen haben, die meine Freunde nicht kannten. Ich habe zum Beispiel ein Faible für experimentelle Musik und meine Freunde eher einen mainstreamigeren Musikgeschmack und deshalb habe ich mich für musikalische Empfehlungen immer dem Internet zugewandt. Was würdest du den Menschen raten, denen es ähnlich ergeht, wie sie sich aus den Klauen der Filterworld befreien können?
Yeah, I think, I don't know, it's such a double-edged sword in a way, like on the internet you can access so many
things. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil man im Internet Zugriff auf so viele Dinge hat. Man findet die experimentelle Musik, die man so mag, und auch viel davon. Ich habe viele gute und auch seltsame Musikempfehlungen über den YouTube-Algorithmus bekommen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Frage ist eher, wie wir nach einer Entdeckung über den Algorithmus weitermachen, wie unsere Beziehung mit dem Creator danach aussieht.
So rather than if you see a cool new musician on TikTok and you like their stuff.
Also, wenn man einen coolen neuen Musiker auf TikTok entdeckt, sollte man vielleicht nicht nur den Like-Button drücken und darauf warten, dass sie wieder im Feed auftauchen, sondern lieber deren Album auf Bandcamp suchen und es direkt von ihnen kaufen. Oder ihn weiterempfehlen. Ich glaube, dass wir das Netz im Prinzip schon für Empfehlungen von Person zu Person nutzen können, statt nur Empfehlungen vom Algorithmus.
Yeah, just comes to my mind that I'm. Mir fällt gerade ein, dass ich ja zum Beispiel auch einem Newsletter folge, in dem jeden Tag eine mehr oder minder berühmte Person 5 Empfehlungen teilt. Das reicht dann von, hey, schaut euch diese nischige Show an, oder halt Bridgerton, hey, verbring doch deinen Tag in diesem kleinen Park in New York, wo ich wohne. Viele Empfehlungen gehen aber eher daneben, aber manchmal denke ich schon auch, ja, das ist interessant.
Sometimes I'm like, oh yeah, that's interesting.
Yeah, I do, like, it's. I think a lot of the currency of the internet right now, interestingly, is recommendations.
Empfehlungen sind die Währung im Internet im Moment, insbesondere von Promis oder Nischenpromis. Aber ich glaube, wir erreichen da langsam einen Sättigungspunkt. Du hast vollkommen recht, nicht jede Empfehlung wird dir gefallen, nicht jede wird relevant für dich sein, weil du nicht in Bushwick wohnst oder was weiß ich. Aber immerhin bieten sie einen persönlichen Blickwinkel. Da filtert ein Mensch Dinge für dich. Aber es wird auch banal. Ich habe da keine richtige Antwort drauf, aber man kann ja auch nicht jeden Promi-Artikel lesen. Das ist ein bisschen sinnlos.
So many celebrity wrecks before you start being like, what's the point here?
So, but maybe it's a start for relying less on. Aber vielleicht ist das ja ein Anfang, um sich weniger auf Empfehlungsalgorithmen zu verlassen. Einfach ein Newsletter abonnieren, der einem mal mehr, mal weniger passende Empfehlungen in den Posteingang spült.
More or less fitting recommendations by maybe sometimes people who are interesting and new discoveries. Like, that could be something too.
Yeah, I think right now the question or the...
Ja, ich glaube, es geht einfach darum, Stimmen zu finden, die man mag. Einen Newsletter-Autoren zu finden, der was Interessantes macht, dessen Geschmack man verfolgen möchte. Oder eben einen Musiker, dessen Karriere man über Jahre begleiten möchte, anstatt jeden Tag 18 Mal Espresso von Sabrina Carpenter zu hören und dann genervt davon zu sein.
Years rather than just, you know, listening to Sabrina Carpenter's Espresso 18 times in a day and then getting sick of it and, you know, yeah, paying attention to something else.
So, since we've been talking about recommendations.
Wenn wir jetzt schon über Empfehlungen sprechen und ich dich gerade in der Leitung habe, welche Empfehlung kannst du mit uns teilen? Abseits von deinem Buch natürlich.
Of course. Oh man, it's... What do I like right now? Well, let's see. So, I think my own, a lot of personal satisfaction in culture lately for me has come from collecting baseball caps.
Mir macht es in letzter Zeit besonders Spaß, Baseball Caps zu sammeln. In den letzten paar Jahren habe ich eine ziemlich große Sammlung von coolen Baseball Caps angesammelt. Von Orten, an die ich gereist bin, oder Restaurants oder Bars. Es macht mir richtig Spaß, jeden Tag eins rauszusuchen, das ich dann trage.
And I really enjoy picking out which one to wear on a daily basis. I think, I don't know, there's something about that combination of fashion and like color.
Ich finde die Kombination aus Fashion, Farben, Ästhetik, aber auch die Symboliken der einzelnen Marken, Logos oder Ortsnamen ziemlich spannend. Das ist doch auch der Grund, Instagrams zu posten, zu sagen, ich war hier und hier ist der Beweis. Und bei mir ist das eben ein Baseballcap und nicht online.
This place and here's an artifact from it and I'm displaying it publicly.
Yeah.
Except it's a baseball cap and it's not online.
That sounds really cool.
Hast du ein Lieblingscap in your collection?
Lately, like in a summery way, I've been wearing this one from Davis Park on Fire Island.
In letzter Zeit trage ich oft eines aus Davis Park auf Fire Island. Ich habe letztes Jahr im Sommer 23 eine Woche dort verbracht. Es ist ein kleines Dorf auf einer Insel. Und mir gefällt einfach, wie spezifisch das ist. Die Mütze würde einem nichts bedeuten, es sei denn, man kennt Davis Park auf Fire Island und man weiß, wofür sie steht. Aber wenn nicht, dann wäre es einfach nur ein ästhetischer Vibe. Aber if you know, you know.
Yeah, it's and it seems like
und es verbindet dich ja auch sehr mit diesem Ort und ist eine sehr persönliche Erinnerung.
It's kind of like a very personal memory also.
For sure, each one.
Ja, absolut. Jedes Cap ist mit Erinnerungen verknüpft und sie sammeln mehr davon an, wenn man sie trägt.
Yeah. So maybe why not collect?
Also dann lieber mal was sammeln, anstatt auf Instagram abzuhängen.
Exactly.
Thank you, Kyle, for being on the show.
Of course, this is such a fun conversation.
Das war der US-amerikanische Journalist und Autor Kyle Chaker. Sein Buch Filter World, How Algorithms Flatten Culture ist bisher leider nur auf Englisch erschienen, aber wer weiß, eine deutsche Übersetzung kommt vielleicht auch bald. Die deutsche Übersetzung von Kyle in diesem Interview hat Rosario Bona gesprochen. Über den Sommer beschäftigen wir uns weiterhin mit den Fragen, die wir schon immer mal stellen wollten. Nächste Woche ist dann das Landleben dran und die Frage, wie sich die Brücke zwischen Stadt und Land besser schlagen lässt. Darüber sprechen wir mit Freya Cooper, die das Hinterlands-Magazin herausgibt, das sich mit der Realität des Landlebens beschäftigt. Und Christine ist dann auch schon wieder mit dabei. Bis dahin könnt ihr beim Rumliegen am See oder am Strand natürlich auch ein paar ältere Lakonisch-Elegant-Folgen hören oder ihr schreibt uns mal eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Mein Name ist Kais Harabi, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.